hat gesiegt. Gott ist mächtig. Israel hat eben den Kampf gegen Jericho gewonnen. Und man sieht die Kraft und die Macht Gottes. Das ist natürlich alles richtig. Das ist nicht falsch. Aber diese Stelle dreht sich um was viel mehr als bloß Gott ist mächtig. Das haben wir schon so oft in Josua gesehen. Wer hat den Jordan geteilt? Wer hat diese Wunder getan, damit Israel überhaupt jetzt dort ist, wo es ist? Was wir sehen in dieser Stelle ist eine ernüchternde Realität. Und ich glaube, in unserer Zeit ist es eine Realität, die auch verspottet wird. Und von vielen auch als etwas Negatives betrachtet wird, dass die Bibel überhaupt solche Stellen hat oder dass man überhaupt darüber sprechen sollte. Was wir in dieser Stelle finden, ist das Gericht Gottes. Gott richtet Jericho durch Israel. Wir lesen das und wir denken, ja, das ist halt so. Aber was hier an dieser Stelle steht, ist, dass Jericho unter das Gericht Gottes stand. Das nennt man, wie in Vers 17, dem Bahn des Herrn. Verflucht sozusagen vor Gott. Und die Anweisung, die Jericho oder die Josua bekommen hat, was er das Volk sagen soll, ist, dass wenn sie in diesem Land hineingehen, wenn sie gegen Jericho kämpfen, dann sollen sie etwas tun. Es steht da im Vers 21, und sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Männern, damit können wir irgendwie umgehen. Aber hier steht nicht nur Männern und Soldaten. An Männern und Frauen, Jungen und Alten, Rindern, Schafen und Eseln. Alles. Alles vernichtet. Jung, alt, schön, hässlich, stark, schwach. Alles Lebendige in Jericho weg. Das ist das Gericht Gottes. Das ist nicht das erste Mal, dass im Wort Gottes das Gericht Gottes vorkommt. Und wie soll man über das Gericht predigen? Man kann nicht hassend predigen über das Gericht Gottes. Ich meine, wie soll ich darüber reden, dass es Menschen gibt, vielleicht Nachbarn, vielleicht gibt es sogar Familienmitglieder, die wir haben, die eines Tages, weil sie nicht Gottes Gnade angenommen haben, vor seiner Heiligkeit gerichtet werden und keine Hoffnung mehr haben. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir unser Herz wirklich überlegen müssen und schauen, Herr, habe ich die richtige Einstellung dazu? Lastet das auf mich in einer gesunden Art und Weise? Ja, Gott ist Liebe, eindeutig, preis dem Herrn. Deswegen haben wir Hoffnung, angesichts Gottes Gericht. Aber wer die Liebe Gottes in Christus nicht annimmt, steht vor einem heiligen Gott. Und es gibt ein echtes Gericht. Das Wort zeigt uns das schon. Wir haben hier ein Bild, das versucht, die Sintflut darzustellen. Damals, in 1. Mose 6, hat Gott was Ähnliches getan, wie er hier in Jericho tut. Damals hat Gott selbst eingegriffen und hat die ganze Bevölkerung der Welt vernichtet. Nicht nur Männer und Soldaten, Männer, Frauen, Alte, Junge, Starke, Schwachen und alle Tiere, außer Noah, der Gnade fand in den Augen des Herrn, sagt uns 1. Mose 6, Vers 8. Und hier sagt der Herr zu Mose, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Das heißt, es gab eine Zeit, es gab eine Grenze. Diese Langmut Gottes hält nicht auf ewig. Es gibt eine Zeit, wo Gott sagt, jetzt ist genug. Es ist nicht das erste Mal, oder das letzte Mal, meine ich, dass das passiert ist. Wir kennen natürlich auch die Geschichte nur ein paar Kapitel später, nach dem Sintflut von Sodom und Gomorra. Und in 1. Mose 18, Vers 20, der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, ob oder nicht, ich will es wissen. Und die Männer wandten ihr Angesicht von dort und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Interessante Stelle hier. Gott merkt, dass Sodom ist jetzt schon so weit fortgeschritten in ihrer Sünde, dass es ein Geschrei sozusagen steigt empor zu ihm. Und jetzt untersucht er diese Stadt. Er schickt zwei Engel hin. Ihr könnt die Stelle in 1. Mose 18 selbst lesen zu Hause heute. Aber der Abraham wusste, ich habe Familie, die dort lebt. Was denkt Abraham über Gottes Zorngericht gegen Sünde? Er weiß, das ist ernst zu nehmen. Und Gott spricht mit Abraham. Und Abraham redet Gott an und sagt, würdest du wirklich den Gerechten mit den Gottlosen wegraffen? Und dann fängt er an, mit Gott zu verhandeln. Würdest du um 50, um 40, um 30? Würdest du um 5? Und Gott sagt, nein, wenn ich 5 Gerechte dort finde, dann nein, würde ich es nicht zerstören. Aber letztendlich gab es nur 4. Und Sodom und Gomorra, die 4 wurden eigentlich gerettet, entnommen. Und dann kam Gottes Gericht. Und das ist auch nicht das letzte Mal. Das Volk Israel, die jetzt in das Land hineingeht, war dann hunderte Jahre im Land, aber hat sich gegen Gott gewandt. Und dann kam die Zerstörung von Jerusalem und die Gefangennahme von Israel nach Babylon. Und Nebukadnezar hat den Tempel zerstört. Dann kehrten sie zurück. Und dann kam Jesus. Und Jesus verkündigte das Evangelium. Der Messias ist da. Er verkündigt eben, dass man an ihm glauben soll. Und die haben ihn gekreuzigt statt angenommen, weil er nicht ihre gesetzliche und menschliche Regeln gefolgt hat, ihr System abgelehnt hat und sich wirklich nur am Wort Gottes gehalten hat, so wie es sein sollte. Die haben ihn umgebracht und Jesus weinte, bevor er gestorben ist, weil er wusste, was auf Jerusalem kommen wird. Das Gericht Gottes. Und im 70 nach Christus kam dann der römische General Titus, zerstörte den Tempel Jerusalem noch einmal. Bis heute gibt es keinen Tempel mehr. Ganz Israel wurde verwüstet. Du kannst heute nach Rom gehen und diesen Titusbogen anschauen, wo Titus zeigt, die viele Güter und sogar das, was er aus dem Tempel gestohlen hat, wie er das zurück nach Rom gebracht hat. Und diese Realität ist, Gottes Gericht ist echt. Gottes Gericht ist wirklich etwas, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Wir finden in dieser Stelle das Gericht Gottes. Und wir müssen es ernst nehmen. Aber wir finden nicht nur Gericht, nicht nur Zerstörung und Gottes Zorn gegen Sünde. Wir finden in dieser Stelle Gnade, Vergebung, Befreiung, Schutz vor dem Gericht Gottes. Wir finden auch in dieser Stelle, dass seine Verheißungen eingehalten werden, erfüllt werden. Wir sehen aber in unserem Herzen, dass wir so kleingläubig sind. Wir schauen die Welt an, alles läuft, okay, wir haben Corona, das ist ja ein bisschen herausfordernd und niemand weiß genau, wie alles weitergehen wird, aber gut, wir werden das schon schaffen. Und wir denken, alles ist in Ordnung. Wir glauben nicht, was Gott sagt über seinen Charakter und über sein Wesen. Wir glauben sogar in unserer heutigen westlichen Welt zumindest, dass es nicht mal einen Gott gibt, Und viele würden Gott sogar ablehnen und sagen, ja, das ist eine Zeit, eine Glaubensrichtung für mittelalterliche Menschen. Als ob Gott an irgendwelche kulturelle Entwicklungen gebunden wäre. Gott ist Gott. Er zeigt sich klar und deutlich. Man findet Gott, wenn man bereit ist, ihn zu suchen. Er ist da, er hat sich in seinem Wort offenbart. Und die Realität ist, die Wahrheit ist, wir werden eines Tages vor Gott, der heilig und gut ist, stehen. Und in diesem Moment wird es das Allerwichtigste sein, wie stehe ich vor Gott? Wie betrachtet Gott mich? Bin ich ein Kind Gottes? Bin ich gerecht vor Gott oder stehe ich auch unter seinem Gericht? Und wenn das der Fall ist, habe ich ein riesiges und wirklich unglaublich riesiges Problem. Das, was Jericho erlebt hat, ist irdisch. Das, was auf alle Menschen zukommt, die vor Gott in ihre Sünden stehen, ist nicht irdisch. Es ist ewig. Und deswegen sagt uns der Herr Jesus durch seine Aposteln im Neuen Testament klar und deutlich, wie wir dieses Gericht entfliehen können und wie wir auch in seiner Gnade siegreich leben können in dieser Welt, gehorsam leben können in dieser Welt. Es ist nicht etwas, worüber wir leichtfertig hinwegschauen können und meinen, naja, es sind all diese religiöse Dinge. Es ist Realität. Es ist so derartig real, dass Jesus bereit war, am Kreuz zu sterben und auch wieder aufzuerstehen, 3 Tage später, damit wir dieses Gericht, diesen Zorn entkommen können. Was ist unser Fazit heute? Alles, was wir in unserem Leben erfahren, soll dazu führen, Jesus zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Gott hat so viel getan, damit Jericho die Möglichkeit hatte, umzukehren. Aber jetzt kommt das Gericht. Gott wirkt auch in deinem Leben über Jahre hindurch, damit du Jesus Christus kennenlernst, damit du Jesus Christus nachfolgst. Was tust du mit seiner Gnade? Was tust du mit seinem Wort? Lässt du zu, dass Gott in deinem Herzen wirkt, oder willst du dich auch ablenken von alles, was in dieser Welt so glitzert und so glänzt, aber eines Tages weg sein wird? Wir werden heute 3 Lektionen aus Jericho betrachten. Das erste ist, Gott richtet Sünde. Ganz einfach. Zweitens, Gott bietet rettende Gnade an. Und dann drittens, Gott gibt Kraft für das siegreiche Leben. Diese Lektionen sind nicht leichte Lektionen, vor allem die erste. Aber absolut wichtig. Wenn du nicht weißt, dass dieser Zug den Abgrund, Richtung Abgrund fährt, dann wirst du auch nicht aussteigen. Gottes Wort ist echt und fair. Er sagt uns, was die Auswirkung unserer Sünde ist, aber gibt uns dann auch seine Gnade, seine befähigende Kraft, um aus diesem brennenden, Richtung Hölle fahrende Zug auszusteigen und in der Gnade Jesu sein zu dürfen. Und dann die Kraft, um das Leben zu führen. So, als erstes wollen wir heute diese einfache Realität betrachten. Gott richtet Sünde. Sünde ist alles, was daneben ist, neben der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Sünde ist viel mehr als bloß Mord, Diebstahl und ja, Kindesmissbrauch und solche derartige schlimme, böse Sachen. Das ist an sich absolut sündig und böse, keine Frage. Aber Sünde ist viel mehr als das. Sünde ist jedes Mal, dass du ungeduldig bist. Sünde ist jedes Mal, dass du lieblos redest. Jedes Mal, dass du in deinem Herzen Gedanken pflegst, die verbittert und zornig und nicht gerecht und liebevoll sind. Sünde ist alles, was dem Charakter Gottes nicht entspricht. Das ist alles, was daneben ist. Und der Standard ist nicht dein Nachbar. Kann sein, dass du im Vergleich zu deinem Nachbarn wirklich ein echt guter Mensch bist. Das würde ich auch nicht abstreiten. Vielleicht bist du im Vergleich zu vielen Menschen absolut lieb und lobenswert. Aber das ist der falsche Vergleich. Wir müssen uns vergleichen mit Gott selbst. Bin ich heilig wie Gott? Römer 3,23 sagt uns, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Du und ich, egal wie gut wir sind, egal wie viel besser wir sind als der andere, wir sind nicht perfekt und heilig wie Gott. Wir stehen vor Gott, eben in unsere Sünden gerichtet. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer auch und liebe alle, die online dabei sind. Ja, wir reden sehr, sehr gerne von Gottes Liebe, aber wir sollen auch niemals vergessen, Gott ist heilig und er richtet Sünde. Und du und ich, wir sind keine Ausnahme. Wir sind keine Ausnahme. Jeder glaubt, ich bin eine Ausnahme. Wir sind keine Ausnahme. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einer, der unsere Sündenschuld auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat. Es war nicht Buddha. Es war nicht irgendwelche andere Richtungen, irgendwelche andere Götter. Es war Jesus Christus, der Sohn Gottes. Nur er kann unsere Sünden tilgen. Wir reden sehr oft und auch sehr gerne über die Liebe und Gnade Gottes. Das soll auch unsere Absicht sein, weil wenn du die Bibel liest, wir haben solche Stellen absolut drin, immer wieder. Gott spricht mit uns ganz klar und deutlich. Aber was wird im Wort betont? Dass Gott, der heilig ist, auch ein liebender Gott ist. Selbst hier in dieser Stelle sehen wir seine Gnade und Liebe. Wir reden gerne darüber. Aber seine Liebe wird erst dann wirklich bedeutungsvoll für uns, wenn wir verstehen, wovon uns seine Liebe errettet hat oder gerettet hat. Was wir entkommen, da er uns geliebt hat. Seine Liebe führte dazu, dass Jesus gekommen ist, so wir aus seinem Gericht herauskommen können. Nicht gerichtet werden müssen, weil Jesus schon für uns gerichtet wurde. Warum richtet Gott? Wir haben schon gesagt, dass er gut und heilig ist. Gottes Gnade und seine Liebe sind überwältigend, aber auch genauso überwältigend und furchterregend ist seine Gerechtigkeit und Heiligkeit und sein Gericht. Gott muss Sünde und Böses richten. Wenn man darüber redet, dass er zornig ist gegen Sünde. Zorn ist einfach ein extrem starkes Missfallen. Bist du nicht auch zornig, wenn irgendjemand etwas echt Böses gegen dich tut? Oder sagst du, ist egal. In dir kommt ein Missfallen hoch und du musst das dann eben lenken, sonst könntest du was Schlimmes tun. Gott ist ein Gott, der heilig ist. Es missfällt Gott, dass ein Mann ein Kind missbrauchen würde oder dass ein anderer Mann einen anderen Menschen umbringt oder dass wir einander anlügen und dass wir nicht echt und ehrlich miteinander umgehen oder dass Kinder ihre Eltern nicht gehorchen und nicht folgen und ehren und wirklich in Liebe begegnen. Soll Gott das anschauen und sagt, oh, das gefällt mir so sehr. Das passt schon so schön. So habe ich mir meine Schöpfung vorgestellt. Es missfällt ihm extrem, weil er gut und gerecht und heilig ist. Und daher muss er etwas tun und tut er auch. Genauso war es auch mit Jericho. Gott hat nicht Jericho schnell und ohne Grund gerichtet. Man muss die Bibel richtig als gesamtes Buch lesen, damit wir verstehen, was hier los ist. Das Erste, was wir sehen hier, wenn man die Tatsache, dass Gott richtet, Sünde betrachten, ist, dass Gott richtet nicht willkürlich. Dieses Gericht gegen Jericho ist nicht etwas Willkürliches, dass Gott irgendwie an diesem Tag dachte, okay, ich glaube, heute werde ich einfach Jericho zerstören, weil ja, mir ist fad. Das ist völlig daneben. Was wir hier sehen ist, dass Gott nach langer Zeit, nach extrem viel Langmut eingreift. Und wir sehen, dass Gottes Gericht, man kann es nicht entkommen. Schauen wir diese drei Dinge jetzt kurz miteinander an. Wir sehen in 5. Mose 9, Vers 5, dass Auch hier, Gott spricht. Und er sagt spricht Israel an durch Mose, warum sie dieses Land bekommen. Vers 5 in 5. Mose 9 steht, denn nicht um deiner Gerechtigkeit und um deines aufrichtigen Herzens willen kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen. Israel, ihr seid nicht so toll. Es ist nicht, weil ihr so gut seid, dass ihr das bekommt jetzt. Sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr, dein Gott, diese Heidenvölker aus ihrem Besitz. Wir wissen, dass die Menschen in Jericho extrem sündhaft waren. Sie waren gottlos. Wir wissen, dass Gott mit Abraham sagte, in 1. Mose 15, 400 Jahre lang, dann kehrt ihr zurück in diesem Land, dass ich dich und dein Nachfahren versprochen habe, weil die Sünden, die Amoriter sind noch nicht voll. Er lässt Zeit. Er gibt Raum zur Buße. Er lässt viel Zeit. Jericho hatte die Möglichkeit, an Gott zu glauben und vor Gott sozusagen auch hier zu kapitulieren. Aber Jericho hat Gott abgelehnt. Und hat auf ihren dicken Mauern vertraut. Wir brauchen nicht auf Gott zu vertrauen. Wir brauchen nicht, müssen nicht Gott zuhören. Wir haben dicke Mauern. Wir sind sicher in unserer Stadt. Wie viele Menschen heute glauben auch, ich bin sicher. Nichts kann passieren. Wie viele Menschen zur Zeit der Sintflut haben auch gesagt, der Noah, der spinnt. Der redet ständig von Gottes Gericht. Er spinnt. Wir sind sicher. Bis es angefangen hat zu regnen und diese ganze fürchterliche Sache begonnen hat. Die Bevölkerung erlebt die Auswirkung. Diese Langmut des Herrn sehen wir auch in die Tatsache, dass Jericho eine der ältesten Städte dieser Region ist. Archäologen betrachten und sehen, dass es schon lange da war, bevor Abraham überhaupt in dieser Gegend eingezogen ist. Das heißt, Jericho war dabei, als Abraham angekommen ist. Jericho war dabei, auch als Sodom und Gomorra zerstört wurde. Sie haben ganz sicher dieser Rauch gesehen, das emporgestiegen ist, als Gott sein Gericht gegen Sodom und Gomorra ausgeübt hat. Jericho wusste schon von dem, was Gott getan hat in Ägypten. Und Jericho wusste auch, was Gott getan hat für Israel, als sie dann Jordan überquert haben. Sie wussten das alles, aber sie waren nicht bereit, Gott anzunehmen. Sie waren nicht bereit, Gott zu folgen. Und sie dachten wirklich, wir können es entkommen. Wir im Vergleich zu Ägypten und den Jordan. Wir haben dicke Mauern. Wir sind sicher. Und wenn du diese Stelle liest, dann merkst du, dass der Herr Jesus, als er Josua gesagt hat, wie kannst du dann eben diese Stadt einnehmen? Jesus sagt ihm, ich habe Jericho samt seinen König und den tapferen Krieger in deine Hand gegeben. Vers 2. Und wenn Gott was tut, kann niemand was dagegen tun. Gott ist Gott. Wir schauen das ein bisschen später an. Aber Jericho war nicht sicher. Niemand ist sicher ohne Christus vor einem gerechten Gott. Niemand kann das Gericht Gottes entkommen. Es ist einfach nicht möglich. Vers 1 sagt, Jericho war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels. Sie dachten, alles zugesperrt. Gott kann hier nicht hineinkommen. Ich bin sicher. Gott sieht alles. Gott kennt dein Herz. Gott kennt, was du in deinem kleinen geheimen Kämmerchen zu Hause tust. Gott weiß, was du im Internet anschaust. Gott weiß, was du tust mit deiner Freizeit. Gott weiß, was du liebst. Gott weiß, was in deinem Herzen los ist. Nichts ist ihm verschlossen. Es gibt nichts, das wirklich sicher vor einem heiligen Gott ist, wenn es mit Sünde zu tun hat. Interessant, dass eigentlich hat Jericho, indem sie sich so verschlossen hat, alle Fluchtwege versperrt. Die meisten glauben, dass als Gott die Mauern von Jericho zerstört hat, waren es nicht alle Mauern umherum, die ganze Stadt, sondern nur die Mauern direkt da, wo das Volk Gottes stand. Weil es steht, sie drehten sich und sie gingen gerade rein. Und natürlich, wo Rahab war, da wurde es nicht zerstört. Aber da merkst du, hier kommt die Armee Israels hinein und es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Das Gericht ist vollkommen. Diese Mauern stürzten in sich zusammen. Liebe Geschwister, wisst ihr, heute ist das Gericht Gottes in Verruf gekommen. Warum? Nicht, weil es nicht stimmt, sondern weil es natürlich missbraucht wurde über die vielen Jahrhunderte hindurch, wo verschiedene Menschen das Gericht Gottes oder das jüngste Gericht erwähnen, nicht damit sie Menschen zu Jesus hinführen, damit sie errettet werden und frei sind von ihren Sünden, sondern damit die Menschen Angst kriegen und dann irgendeine Kirche oder irgendein Geld spenden oder irgendetwas, irgendeine Macht ausüben können über diese Menschen, die jetzt Angst haben vor dem jüngsten Gericht. Und eigentlich so ein Umgang mit dem Gericht Gottes ist abzulehnen. Das sollen wir nicht betrachten so. Es ist nicht so. Es ist nicht, dass Gott sein Gericht sagt, damit er uns manipulieren kann. Nein. Er sagt uns das, damit er uns retten kann. Wir sind schon gerichtet, sagt uns Johannes 3. Er sagt uns das, damit wir errettet werden können. Und um errettet zu werden, das Einzige, was der Herr von uns verlangt, ist Glauben. Kein Geld, keine Kirchenzugehörigkeit, nicht mal eine Taufe ist notwendig, um errettet zu sein. Du musst und darfst einfach Jesus Christus im Glauben annehmen. Genau wie damals auch. Noah hat Gnade gefunden. Was war so gnädig an Noah? Er glaubte Gott. Er ist ein Glaubensheld. Rahab, wir schauen Rahab jetzt gleich an. Warum wurde Rahab errettet aus Jericho? Weil sie Gott glaubte. Es schaut nicht gut aus für Menschen, die Jesus nicht kennen, aber es schaut wunderbar aus für alle, die einfach im Glauben Jesus annehmen. Und das kann absolut jeder, der denken kann. Und ich persönlich bin überzeugt, wer nicht denken kann, bekommt Gnade. Und da sehen wir auch, wenn das so ist, dass auch hier in Jericho Gott rettet viele Menschen, bevor sie so groß sind, dass sie denken und die Strömung der Zeitgeist mitgehen. Es gibt eine Stelle in Hebräer 9, Vers 27, wo steht, so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und dann in Hebräer 10, ein Kapitel später, es ist schrecklich, es ist furchterregend, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was tun wir, wie denken wir darüber, wenn wir das Gericht Gottes betrachten? Ist das etwas, das uns nüchtern und kalt im Herzen lässt und wir denken, ja, ja, okay. Oder erkennen wir, es ist ernst zu nehmen und genau deswegen starb Jesus am Kreuz. Gott richtet Sünde. Bist du sicher, dass wenn du eines Tages vor Gott stehst, dass deine Sünden schon dir vergeben sind? Kannst du sagen, ja, Gott richtet Sünde, aber Jesus nahm meine Sünden auf sich und ich vertraue ihm. Das ist, was der Herr tun und erreichen will mit der Lehre des Gerichts. Dass du auf Jesus schaust und das Geschenk, die Gnadengabe Gottes persönlich für dich in Anspruch nimmst. Deswegen steht das Gericht Gottes im Wort Gottes. Und es ist diabolisch, es ist satanisch, wenn Menschen diese Lehre verwenden, um Macht auszuüben oder Menschen zu manipulieren, um irgendwelche andere Zwecke zu erzielen. Das Gericht soll uns dazu führen, dass wir Jesus annehmen und in Christus frei sind. Und das ist die Gnade, unser nächster Punkt. Gott richtet Sünde, aber Gott bietet rettende Gnade an. Das sehen wir so wunderschön im Leben von Rahab. Gott sucht, also du musst Gebrauch davon machen. Du musst Gebrauch davon machen. Gott bietet rettende Gnade an. Rahab hörte das, was alle anderen Menschen in Jericho gehört haben. Sie wusste das, was alle anderen Menschen auch wussten. Aber Rahab nahm es im Glauben auf. Sie war bereit daran, wirklich zu glauben und handelte auch danach. Gott bietet rettende Gnade an. Erstens, Gott sucht den Sünder und zeigt seine Kraft. Seine Kraft wurde verkündigt in der ganzen Gegend. Es war Gott, der das dafür gesorgt. Es war Gott, der diese Wunder getan hat, damit Menschen ihn erkennen konnten. Zweitens, Gott verspricht seine rettende Gnade denjenigen, die im Glauben ihn annehmen. Es ist eine Verheißung. Er bindet sich daran. Er verpflichtet sich und sagt, glaube, du wirst dann errettet. Und Gott erfüllt immer seine rettende Gnadenverheißungen. Als erstes, er bietet seine rettende Gnade an. Er sucht uns. Rahab hörte von Gott. Rahab zeigte ihr Glauben durch ihre Kapitulation vor Gott. Sie wechselte die Seite. Sie war bereit, das Volk Gottes zu helfen. Eigentlich hat sie Hochverrat begangen gegen Jericho. Und das klingt jetzt komisch, aber wenn du bereit bist, Jesus zu folgen, dann wirst du auch Hochverrat in einem geistlichen Sinn, nicht in einem politischen Sinn, in einem geistlichen Sinn, wirst du gegen die heutige Zeitgeist handeln müssen. Du kannst nicht mitschwimmen in diese gottlose Denkweise dieser Welt, die Gott verspottet und Gott ignoriert und gegen Gott handelt in allen möglichen Aspekten. Und die Welt, die Jesus ablehnt, die Welt, die Gott ablehnt, wird sagen, ihr seid intolerant. Nur weil wir sagen, es gibt sowas wie Gerechtigkeit und das, was Sünde ist vor Gott. Gott darf entscheiden und definieren, was gerecht und was böse ist. Die Welt wird sagen, es gibt keinen Gott. Ihr seid nicht tolerant, weil ihr zu einem alten, mittelalterlichen Glauben steht, das für uns heute keine Relevanz mehr hat. Was viele in der Welt sagen würden. Wie kannst du überhaupt glauben, dass dieses Buch wirklich Gottes Wort ist? Das haben wir schon längst hinter uns. Genauso haben die Leute zur Zeit Noahs gesprochen. Wir brauchen diesen Gott nicht. Tatsache ist aber, Gott ist Gott. Und er wird seine Existenz beweisen. Er ist, wer er ist. So, Gott sucht uns und zeigt uns seine Kraft. Er ist der aktive Sucher. Was tust du mit seinem Wort, das er verwendet in deinem Leben? Gott verspricht auch seine rettende Gnade. Als die zwei, wie wir damals gesehen haben in Josua Kapitel 2, als die zwei Kundschafter dann dahin gekommen sind, wo Rahab war, eine Hure, eine Frau, die wirklich ein Leben führte, das schrecklich war, aber sie hörte von der Gnade Gottes, von der Kraft Gottes und sie glaubte, er ist Gott auf Erden und auch im Himmel. Und sie sagte eben, bitte rette uns, bewahre uns. Und die zwei sagten, ja, wenn du zu Gott stehst, wirst du und alle, die in diesem Haus sind, gerettet werden an dem Tag, wo wir diese Stadt einnehmen. Und was ist dann passiert? Vers 17 steht hier in Kapitel 6. Aber die Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur, Ausnahme gibt's, nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben, sie und alle, die bei ihr im Haus sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Und dann siehst du auch in Vers 22, und Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land ausgekundschaftet haben oder hatten, geht in das Haus der Hure und bringt die Frau von dort heraus, samt allen ihren Angehörigen, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die jungen Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Brüdern und allen ihren Angehörigen. Ihr ganzes Geschlecht führten sie hinaus und brachten sie außerhalb des Lagers Israels unter. Die Frage, hat Gott seine Verheißung erfüllt an Rahab? Zu 100%. Rahab wurde nicht zerstört. Und aus welchem Grund? Aus ihrem Glauben heraus. Sie hat Gott geehrt, indem sie Gott Glauben geschenkt hat, Vertrauen, Ehre gegeben hat. Gott verspricht das. Er will auch, dass wir einfach im Glauben seine Erlösung, seine Gnadenverheißung annehmen. Ich glaube heute, wenn jemand meint, ich lehne Gott ab, weil ich kann einen zornigen, richtenden Gott nicht annehmen, das ist ein Mensch, der die Gnade Gottes nie wirklich begriffen hat. Gott ist nicht willig, dass irgendjemand verloren geht, sondern er lässt Raum zur Buße. Er lässt in diesem Fall hunderte Jahre Zeit, bevor er richtet. In deinem Fall oder im Fall von anderen Menschen, jahrelang erduldet er deine Ablehnung, deine Sünde und lässt Zeit, bevor du stirbst, damit du auch errettet werden kannst. Jesus Christus selbst sagte in Johannes 3, und wir kennen Vers 16 so wunderschön, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist ein Lieblingsvers für viele von uns. Aber vergessen wir nicht, was direkt danach kommt. Vers 17 sagt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Die Welt ist schon gerichtet. Wir stehen schon unter das Gericht Gottes. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und der Geist Gottes, sagte der Herr Jesus in Johannes 16, wenn er kommt, wird er uns überführen von Gerechtigkeit, von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Damit wir wissen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Machen wir es jetzt aber sehr persönlich. Die erste Anwendung über diese Gnade ist, ja, wie gehe ich mit Gott um? Habe ich seine Gnade angenommen und bin ich errettet? Er spricht mich an, genau wie damals Rahab durch das Wirken Gottes angesprochen wurde, so wie damals die ganze Stadt angesprochen wurde. Nur Rahab und ihre Familie glaubte. Wie gehe ich damit um? Das ist die erste Anwendung. Haben wir schon angesprochen. Aber jetzt ist die zweite. Manche würden sagen, ich lehne Gott ab, weil er so zornig und so sehr richtet. Wie war es aber beim Herrn Jesus? Ist das, wie er am Kreuz war? Starb er am Kreuz mit einem Herzen voll Zorn und Verachtung für die Menschen, die ihn gekreuzigt haben? Hat er die Leute verflucht, die dort ihn umgebracht haben? Nein, wir wissen, was er sagte. Wir sagen das sehr oft hier in der Gemeinde, weil es so heilbringend ist, so ermutigend ist, was für einen Herrn wir haben. Jesus, als er am Kreuz umgebracht wurde von den Juden und von den Römern, von den Menschen dieser Welt, sagte, Vater, vergib sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn du und ich merken, dass irgendjemand in unserem Umfeld mit uns sündig umgeht, wehe, in deinem Herzen kommt ein Gedanke vor, Herr, richte die Leute bitte sehr stark und lass die mal deinen Zorn spüren. Das ist nicht Christus ähnlich. Das ist nicht Jesus. Das ist Satan ähnlich. Lass sie zerstört werden. Nein. Herr, vergib sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, über die Jahrhunderte hindurch haben auch Menschen diese Realität so oft missbraucht. Sie haben gesagt, Gott ist ein richtender Gott, so wir werden jetzt hinausgehen und die Feinde Gottes werden wir mit Gewalt niedermetzeln und zerstören, weil sie sich gegen Gott richten. Das findest du nicht im Neuen Testament, das findest du nicht mal im Alten Testament. Israel durfte nicht überall hingehen und alle Menschen zerstören, einfach weil sie das wollten. Sie durften nur den Bann vollstrecken gegen das Volk, das Gott sagte, dieses Volk steht unter meinem Gericht. Und später war das nimmermehr erlaubt. Punkt. Wenn du Christus ähnlich in deinem Herzen bist und dass diese Realität der Gnade Gottes persönlich machst, dann wirst du die Menschen, die dich schlecht behandeln, auch lieben, wie der Herr Jesus. Du wirst nicht bitten, dass Gott sie zerstört oder dass Gott irgendwie Rache für dich ausübt oder dass er Vergeltung gibt. Du wirst bitten, Herr, schenk Gnade, so wie ich auch Gnade bekommen habe. Herr, bitte gib Vergebung, gib Erkenntnis. Lass diese Menschen verstehen, was sie gegen dich tun, weil eines Tages, wenn sie das nicht tun, dann stehen sie vor dir. Und ich wünsche das niemandem. Ich wünsche Vergebung, so wie ich das erlebt habe. Haben wir auch so ein Herz? Wenn wir die Gnade Gottes verstehen, dann werden wir mit unseren Ehepartnern so umgehen. Dann werden wir mit unseren Kindern so umgehen. Dann werden wir mit unseren Nachbarn so umgehen. Dann werden wir in unseren Beziehungen, in unseren Verbindungen mit Menschen gnädig sein. Warum? Weil Gott bietet rettende Gnade an. Und das ist nicht nur rettende Gnade von der Hölle, sondern rettende Gnade von Sünde. Er will unser Herzen verändern, damit wir Christus ähnlich sind. Und auch nicht nur sagen, okay, ich muss jetzt vergeben, weil ich ein Christ bin. Und Mann, das ist schwer, aber ich mach's okay. Sondern mein Herz ist so neu und so anders, dass ich vom Herzen her sage, Herr, wie könnte ich nicht Vergebung schenken, wenn du mir so viel schon vergeben hast? Hilf mir so zu sein, wie du bist. Das bringt uns zu unserem letzten Punkt. Das ist wirklich befreiend, wenn wir bereit sind, seine Gnade persönlich anzunehmen und persönlich im Leben anzuwenden, weil Gott gibt tatsächlich Kraft für das siegreiche Leben. Du musst seinem Wort im Glauben folgen, ob es jetzt Vergebung betrifft oder irgendetwas anderes. In diesem Bereich wäre Jericho ein Bild für ungläubige Menschen, die eigentlich dann von Gott gerichtet werden. Aber in einem kurzer Zeit, wir reden bald über Achan, ein Mann aus Israel, der gesündigt hat. Weißt du, Gott gibt uns die Kraft in unser Leben, in unser täglichen Leben, ihm treu zu folgen, wenn wir bereit sind, im Glauben das anzugehen. Wie gibt er das? Erstens verspricht er uns den Sieg. Das haben wir schon gesehen im Vers 2, oder? Da sagt er, ich habe es euch gegeben. Lies Römer 6 durch. Wer bist du in Christus? In Christus bist du eigentlich schon gerecht und du musst nicht mehr Sklave der Sünde sein. Warum? Du bist freigekauft worden in Christus. Warum würdest du den alten Sklavenhändler weiterhin dienen, wenn du schon freigekauft bist? Ihr kennt das Beispiel von dem Mann, der ein Haus gemietet hat. Und dieses Haus war echt schlecht. Also nichts dicht, alles zerstört. Also es hat gezogen, überall im Haus. Die Heizung hat nicht funktioniert. Wenn es geregnet hat, dann gab es auch immer wieder Tropfen überall vom Dach runter. Gab Schimmel überhaupt. Alles, was du dir vorstellen kannst. Dieses Haus war schrecklich. Und dazu, der Vermieter verlangte einen extrem hohen Preis. Und eines Tages kommt ein Mann vorbei und klopft an die Tür und sagt, schauen Sie, ich wohne hier in der Gegend und ich habe gemerkt, wie schlimm dieses Haus ist eigentlich. Wissen Sie, das tut mir echt leid. Ich habe eigentlich ein gutes Haus, das jetzt leer steht und ich wollte es Ihnen anbieten. Sie können mir vertrauen, ich werde dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist. Ich werde jetzt auch dafür sorgen, dass Sie weniger bezahlen, weil ich habe gehört, was dieser Mann für seine Objekte verlangt. Und das ist wirklich schlimm. Ich werde einen gerechten Preis verlangen dafür. Möchten Sie bei mir einziehen? Und dieser Mann sagt, ja, gerne. Und er zieht dort ein und hier ist dann ein Haus, das wirklich, es ist jetzt nichts Luxuriöses, aber das ist alles, was er braucht. Es ist dicht, es ist warm, es ist trocken, kein Schimmel, es ist wirklich angenehm. Und dort kann dieser Mann leben ohne Probleme. Und man sagt, Halleluja, preis dem Herrn. Wunderschönes Bild. Jesus nimmt uns aus unserer schlechten Vergangenheit heraus. Das haben wir gesehen letztes Mal. Er befreit uns von unserer Vergangenheit. Aber was passiert, wenn dieser Mann in seinem schönen neuen Haus eines Tages wieder ein Klopfen an die Tür hört? Und dann steht sein alter Vermieter vor der Tür. Und der alte Vermieter sagt, weißt du was? Ich will meine Miete haben. Zahl. Gib mir das Geld. Was wird er machen? Natürlich wird er sagen, spinnst du? Ich wohne nicht mehr in deinem Haus. Ich schulde dir gar nichts mehr. Ich bin frei. Aber wie oft ist es, dass wir in Christus frei gekauft sind? Und in unserem Kopf denken wir, ich muss einfach weiter sündigen. Ich kann nichts anders. Ich muss weiter bezahlen. Ich bin nicht wirklich frei. Aber das stimmt nicht. Gottes Gnade ist genug. Er gibt uns den Weg, damit wir Schritt für Schritt aus unserer Sünde herauskommen können. Wenn wir dann versagen, dann sagt er, ich habe den Weg dafür, bekenne das, steh wieder auf, geh weiter. Ich bin treu, ich hab dich lieb, meine Gnade genügt. Wir sehen das. Gott verspricht uns den Sieg, er gibt das auch. Wir müssen aber im Glauben überwinden. Das muss ich nicht mehr bezahlen. Lese Römer 6 und glaube Römer 6. Wir müssen im Glauben überwinden und Gottes Kraft kennt keine unmöglichen Herausforderungen. Die Menschen damals dachten, unmöglich, niemand kann diese Wände zerstören, diese Mauern zerstören, wir sind sicher. Israel, was hat Israel tun müssen? Hier hat Gott Israel auf der Probe gestellt. Ich meine, wofür war Israel in der Wüste bekannt? Raunzen, meckern, was macht Gott? Warum müssen wir das tun? Wieso ist es, gibt es kein Wasser? Wieso gibt es kein Fleisch? Und die erste Aufgabe, die Gott jetzt Israel gibt, ist, ohne irgendwas zu sagen, marschiere um diese Stadt herum. Wow. Ohne zu raunzen, ohne zu meckern, wozu? Was bringt das? So, die marschieren herum, nichts passiert. Nächsten Tag, nichts passiert. Am letzten Tag müssen sie öfters marschieren. Und dann schreien. Ich meine, das ist eine Geduldsprobe. Bist du bereit, wirklich Gott zu vertrauen? Und ich finde es sehr interessant. Dieses Marschieren hatte natürlich auch einen praktischen Grund. Was glaubt ihr, haben die Menschen in Jericho gedacht, am letzten Tag vor allem, nachdem alle diese Tage lang die Leute herummarschiert sind, am letzten Tag gehen sie weiter. Ich denke, Mann, die Leute spinnen da draußen. Was wollen sie jetzt mit unserer dicken Mauern? Die können nicht so rein. Was ist das, ein Party? Und dann auf einmal, niemand war in der Stadt bereit für das, was gekommen ist. Und damit hat Israel leichte Arbeit gehabt. Traurige Arbeit. Aber leichte Arbeit. Gott hat dafür gesorgt, dass keine Herausforderung zu groß war. Das Volk musste nur folgen und vertrauen. Vielleicht denkst du auch, als Christ denkst du einfach, das Wort zu glauben und zu tun, was da steht, was wird das bringen? Ich muss für das, was ich brauche, kämpfen. Ich muss meinen Weg finden. Ich muss halt das, wie alle anderen das machen. Aber vielleicht wird der Herr dir auch sagen, marschiere einfach herum jetzt ein paar Tage lang. Und du wirst gar nichts sehen. Aber folge mein Wort. Und wenn die Zeit kommt, ich vertraue mir. Ich zeige dir meine Macht. Weißt du, Gott rettet uns. Nicht nur aus der Hölle. Er rettet uns aus unserer Sünde. Vertraue ihm und folge ihm nach. Hör auf, die Langmut Gottes als selbstverständlich zu betrachten in deinem christlichen Leben. Nimm es ernst und handle nach dem Wort Gottes. Ein Christ kann den Zorn Gottes nicht mehr erleben. Warum? Weil Jesus den Zorn Gottes am Kreuz schon für uns getilgt hat. Aber das, was ein Christ erleben kann, ist die korrigierende, züchtigende Gnade und Liebe Gottes. Und wenn wir als Kinder Gottes wie die ältere Generation getan hat. Immer wieder stur, immer wieder auflehnerisch. Immer wieder, wir wollen Gott nicht folgen. Bis der Tag kam, wo Gott sagte, Schluss, keiner von euch kommt ins Land hinein. Es gibt auch heute Christen. Ich habe leider in meinem kurzen Dienst schon öfters solche Dinge gesehen. Christen, die immer wieder von Gott angesprochen wurden mit ihrer Sünde, mit ihr gottloses Handhabung und Leben, Schluss zu machen und anzufangen, Jesus wirklich treu nachzufolgen. Geschwister, die immer wieder sagten, nein, ich will meinen Weg gehen. Und dann kam das Ende der Langmut Gottes, wo er dann eingegriffen hat. Und auf einmal, jetzt sind sie bereit, Gott zu folgen. Und das ist Gnade. Das ist wirklich Gnade. Aber warum musst du Gott auf herausfordern, damit er wirklich hart durchgreifen muss, damit du auf ihn hörst? Warum kannst du nicht einfach heute sagen, ja Herr, ich kapituliere, du bist Gott, ich will dir nachfolgen. Glaube und folge, bring deine Sünde in Ordnung, damit du den Segen Gottes für dich und deine Familie erleben kannst. Warte nicht, bis Gott hart durchgreifen muss, bevor du auf sein Wort hörst. Nimm Gottes Gericht, nimm das Gericht Gottes ernst. Und dann zweitens, nehme die Gnade Gottes in Jesus an. Erstens, vielleicht bist du gar nicht ein Kind Gottes bis jetzt. Vielleicht verstehst du nicht einmal das Evangelium. Wer ist Jesus? Geh nicht von heute weg und sag, okay, das wäre interessant. Keine Ahnung, wovon er gesprochen hat, aber was ist jetzt, was kriegen wir für Mittagessen? Setz dich damit auseinander. Suche Gott. Wenn du Gott suchst in seinem Wort, du wirst finden. Wer sucht, findet. Wer anklopft, ihm wird geöffnet. Und vertraue nicht irgendwelche religiöse Ritualen oder irgendwelche Zugehörigkeiten oder irgendwelche andere Sachen. Es muss Christus sein. Du musst Jesus Christus kennen. Und wenn nicht, dann stehst du eines Tages vor Gott alleine. Wenn du alleine vor Gott stehst, dann stehst du da in deine Sünden. Wenn du vor Gott in deine Sünden stehst, gibt es nur das Gericht. Auch wenn Jesus schon alles getan hat, damit du Vergebung haben kannst. Aber wenn du Jesus schon kennst, wie schaut es in deinem geistlichen Leben aus? Wandelst du mit dem Herrn? Folgst du Jesus nach? Welche Sünden spricht Gott in deinem Leben an und sagt, hey, lieber Otto Österreicher oder lieber Österreicherin, was auch immer du bist, vielleicht bist du gar kein Österreicher. Hey, ich habe etwas für dich. Hey, mach da Schluss. Glaube, folge und handle. Folge dem Wort Gottes. Im Glauben nach. Und wenn du sagst, ich weiß nicht wie, dann suche Hilfe. Gott gibt dir die Kraft. Gerne stehen viele Leute dir zur Verfügung, auch aus unserer Gemeinde. Aber nicht nur unsere Gemeinde. Wir sind nur eine kleine Ortsgemeinde. Wir sind nichts Besonderes. Jesus ist besonders. Er ist der Retter. Und er hat alles vollbracht. Und das sagte er, als er am Kreuz hing. Nachdem er sagte, Vater, vergib sie. Sie wissen nicht, was sie tun. Und dann, es ist vollbracht. Das ist Gnade. Wenn wir das Gericht Gottes betrachten, dann können wir nicht einfach harte Herzen haben und sagen, hey, das ist einfach Religion und ja, da, da, da. Nein, es ist Gott. Und deswegen ist Jesus gekommen. Und nimm das ernst. Diese Predigt lastet auf mich, weil es mir so bewusst ist, dass so viele Menschen diese Dinge wissen und dann tun sie nichts damit. und stehen eines Tages vor Gott. Die ganze Welt kann sagen, dass die Bibel spinnt, aber es ändert gar nichts daran, dass dieses Buch das Wort Gottes ist und die Wahrheit ist und Gott uns warnt und den Ausweg zeigt in Jesus. Nehmen wir das ernst. Verkündigen wir diese Botschaft mit Freude und danken wir dem Herrn, dass er gnädig ist. Nicht nur, um uns aus der Hölle zu retten, sondern auch, um uns aus unseren Sünden zu retten. Und dann pflegen wir ein Herz wie der Herr, der nicht andere Menschen verdammt für ihre Sünden, sondern andere Menschen wirklich die Gnade, seine Gnade zeigen will und bitten will, sucht und sagt, bitte, ich will nicht, dass du verdammt bist. Das ist nur die letzte Möglichkeit, wenn du alle meine gnädigen Aufrufe ablehnst. Es bleibt nichts anderes übrig. Jesus kam nicht, um die Welt zu richten. Ist schon gerichtet. Jesus kam, um zu retten. Das ist, wer unser Gott ist. So lesen wir solche Stellen. Lesen wir über Jericho und wir erkennen, wie ernst die Situation ist. Und wir sehen etwas über Gott hier, das real ist. Du kannst nicht Gott verachten und glauben, dass er einfach deine Sünde annimmt. Gott ist Richter und du brauchst Jesus. Und wenn du Jesus brauchst und Jesus schon hast, du kannst nicht deinen Weg einfach gehen und glauben, Gott wird dich segnen in deiner Sünde als dein Kind. Er wird züchtigen. Er wird nicht einfach zuschauen. Warum? Weil Sünde Gift ist. Er will nicht, dass du dein Leben zerstörst. So folge ihm im Glauben nach. Alles, was wir in unserem Leben erfahren, soll uns dazu führen, Jesus zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Lass uns beten. Himmlischer